Hoch verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule als Professor Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich immer damit, ich glaube jetzt zum 18. Mal, für Sie solche Vortragsreihen montagsabends zu organisieren. Falls Sie Interesse haben an dem, was bisher geschah. Wir haben die meisten Vorträge, die hier gehalten wurden, aufgenommen auf Ton. Und die können Sie im Internet anhören. Wo Sie das finden, finden Sie hier. Wir haben eine nette kleine Karte, Handzettel für Sie vorbereitet. Da steht alles Wichtige drauf, eine längere Version mit den ausführlicheren Ankündigungen zu den einzelnen Vorträgen finden Sie dann im Internet der Hochschule Konstanz auf den Seiten des Studium Generale. Dieses Semester haben wir ein Thema, das ein bisschen sozusagen ergänzt, was wir mal vor einigen Semestern gemacht haben. Wir haben vor einigen Semestern eine Vortragsreihe gehabt, die hieß Kraft und Macht der Worte. Und manch einer ist ja überzeugt, dass in der Welt, in der wir leben, die Bilder wichtiger seien als die Worte. Mal gucken, was wir darüber erfahren in diesem Semester. Wir beschäftigen uns mit der Kraft und der Macht der Bilder. Und der Untertitel, der Sie vielleicht ein bisschen irritiert, ist, dass wir uns mit visueller Rhetorik beschäftigen. Vielleicht klärt sich das noch auf im Laufe des Semesters, was darunter zu verstehen ist. Wir haben, glaube ich, insgesamt 12 Vorträge bis Januar vorgesehen. Ich bin natürlich Partei und halte immer alles gut, was ich organisiere, ist ja klar, aber ich finde es wirklich gut und kann Ihnen sehr empfehlen. Ich glaube, wir haben in dem Semester sehr spannende Vorträge. Für diejenigen, die hier regelmäßig sind oder öfter schon waren, in dem Semester sind auch einige neue Gesichter da, das ist dann vielleicht auch ganz spannend. Heute Abend ein Gesicht, das nicht ganz so neu hier ist, aber an sich natürlich taufrisch. Professor Dr. Klaus Kornwachs ist mal wieder zu Gast an unserer Hochschule, was mich ganz ausnehmend freut. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Natürlich lässt sich über die Leute, die hierher kommen, sehr viel erzählen und ich versuche das immer ein bisschen abzukürzen, weil der Abend dann wahrscheinlich in einer Lobrede endete. Herr Kornwachs ist emeritierter Professor, war Lehrstuhlinhaber für Technikphilosophie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, die heute schon nicht mehr so heißt, weil sie, glaube ich, seit ein oder zwei Semestern fusioniert ist mit der Fachhochschule Lausitz, ein Modell für Bildungspolitiker. Ich glaube, das wird womöglich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren öfter vorkommen, dass Fachhochschulen integriert werden in Universitäten. Und dann freut sich die Uni natürlich, wenn sie so eine tolle Vortragsreihe in Konstanz ihr eigen nennen darf. Und wir sind dann Teil einer Elite-Universität. Das wäre doch mal was. Also, Herr Kornwachs hat Technikphilosophie gelehrt. Dort ist Autor vieler interessanter Publikationen, treibt sich permanent in der Weltgeschichte herum, hat immer wieder Einladungen von den USA bis nach China, ist mehrfach ausgezeichnet mit verschiedenen Preisen. Zuletzt, glaube ich, gab es eine Ehrenprofessur der Universität Shanghai. Nun gut, er wird uns heute was erzählen als Philosoph darüber, was los war, als die Bilder Lügen lernten, und nähert sich philosophisch dem Bildermachen an. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag. Vielleicht noch als Info danach gibt es für Sie die Möglichkeit, mit dem Referenten ein bisschen zu diskutieren und Fragen zu stellen. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Kornwachs. Ja.
Ja, lieber Volker Friedrich, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich wieder hier bei Ihnen sein kann. ein immer dankbares und interessantes Publikum, wie nachher dann auch die Diskussion zeigen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vergessen Sie das ganze Lob, denn ich bin kein Fachmann fürs Bildermachen. Ich knipse zwar gelegentlich, ich habe auch mal ein paar Filme gedreht, aber ich bin kein Bildtheoretiker oder kein visueller Semiotiker oder wie man das auch bezeichnen möchte. Die Frage ist, warum man einen Philosophen mit dem Thema Bildermachen sozusagen provoziert, bis er dann irgendwann mal den Vortrag zusagt. Normalerweise haben ja Philosophen mit Worten zu tun, mit Texten. Und wenn man sie einlädt zu Kraft und Macht der Worte, dann fühlen sie sich wohl. Ja, vielleicht bleibt ihnen bei manchen Bildern, bei dem einen oder anderen Bild einfach auch die Spucke weg und dann fangen sie sich an zu wundern, warum das so ist, warum sie sprachlos werden angesichts mancher Bilder. Und Sie wissen ja, Philosophie beginnt da, wo man sich anfängt zu wundern, wo man anfängt zu staunen. Also dürfen Philosophen vielleicht doch ein bisschen was über Bilder sagen. Mir geht es heute Abend, weil das ja auch, glaube ich, ein Einführungsvortrag ist, oder hat, das ist eben der erste Vortrag, in einen intuitiven Zugang zu den Bildern zu geben. Und wie Philosophen das eben gerne tun, ist sozusagen die Negation dessen, was man bestimmen will, immer schon mal ein ganz guter Anfang. Sie wissen ja, wenn man über einen Elefanten nachdenkt, dann muss man gleichzeitig auch über Nicht-Elefanten nachdenken. Und wenn man wissen möchte, was ein Elefant ist, dann muss man klar erkennen können, was ein Nicht-Elefant ist. Da aber die Nicht-Elefanten ein bisschen mehr sind in der Welt als die Elefanten, ist der Zugang natürlich ein bisschen kritisch. Trotzdem wollen wir das probieren und deshalb habe ich heute Abend mir das Thema ausgedacht, als die Bilder Lügen lernten. Also wenn sie nicht das sagen, hätte ich fast gesagt, wenn sie nicht das zeigen, was sie eigentlich zeigen sollten, oder ja, wer sagt denn, was Bilder zeigen sollen? Sie sehen, es wird schon mit vielen Fragezeichen versehen. Was heißt das, wenn Bilder lügen? Wenn sie also nicht das tun, was Bilder eigentlich sollten? Ich werde heute Abend Ihnen nur ganz wenige Beispiele nennen, das ist klar, man könnte natürlich aus dem ganzen Bilderschatz viel mehr nehmen. Insofern ist die Auswahl natürlich auch sehr subjektiv und auch ein bisschen, auch ein bisschen manipulativ, und ich gebe Ihnen zu, dass vielleicht das eine oder andere Bild, was ich Ihnen zeigen werde, durchaus auch in der Lage ist, nicht nur zu zeigen, wie Bilder lügen, sondern auch selber lügt. Wir kommen heute nicht mehr ohne Bilder aus. Wenn Sie überlegen, wie Geschäftsgrafiken funktionieren, und das ist eine kleine Karikatur, was Sie hier sehen, mit freundlicher Genehmigung eines Kollegen von mir, der übrigens früher auch hier an der Fachhochschule gelehrt hat, Herrn Hirt, und der sich zur Aufgabe gemacht hat, Geschäftsgrafiken zu vereinheitlichen, dass man sie auch wirklich versteht und nicht mit ihnen lügen kann. Wenn Sie dieses Bild angucken, dann sehen Sie natürlich, ja, da ist natürlich was falsch, deshalb grinst man ein bisschen, deshalb lacht man, deshalb ist es auch eine Karikatur. Aber die Überschrift oder die Nebenschrift des Bildes ist eigentlich die wichtigste, ja, von Bildern überzeugen. Und da sehen Sie schon, wer Bilder zeigt, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Handlungskontexten, in verschiedenen Situationen, wer Bilder zeigt, will etwas, er hat eine Absicht. Bilder sind nie absichtslos. Und wenn jemand im Krieg in Afghanistan ein Bild schießt als Embedded Reporter oder wie auch immer, dann will er etwas zeigen. Mit diesem Zeigen will er etwas aussagen. Das heißt, wer Bilder macht, wer sie zeigt, der will etwas. Und natürlich will auch derjenige etwas, der Bilder anschaut. Warum schauen wir uns Geschäftsberichte an mit den ganzen Grafiken darin? Warum schauen wir uns Bilder an in einem Bildermagazin? Ja, warum bewegte Bilder? Warum gucken wir Fernsehen? Wir wollen etwas damit. Und warum zeigen uns Filmemacher ihre Filme? Warum zeigen die Magazine ihre Fotos? Wollen wir mal annehmen, dass sie das nicht nur deshalb tun, natürlich auch, aber nicht nur deshalb, damit sie auch die Reklame an den Mann kriegen und an die Frau kriegen, für die ihr Magazin ja auch bezahlt wird. Mit Bildern überzeugen, also wer Bilder herstellt, zeigt, will etwas. Das sollten wir zunächst mal im Hintergrund behalten. Ich will meinen Vortrag aufbauen in ein paar Schritten, die Sie hier sehen. Zunächst will ich etwas darüber sagen, was es heißt, sich ein Bild machen. Da können wir durchaus in den Wortsinn dieses Ausdrucks hineingehen. Was heißt es, sich ein Bild machen? Ich möchte dann zeigen, dass fast alle Bilder irgendwann verräumlichen, und zwar die Zeit verräumlichen. Das heißt, sie tun so, wie wenn sie eine Erzählung wären. Dann möchte ich mich auf ein paar Grafiken stürzen und dann wird es vielleicht ein bisschen ironisch, um dann zu zeigen, was optische Täuschungen sind. Und es gibt nicht nur optische Täuschungen bei Bildern, sondern es gibt auch Erkenntnistäuschungen. Also nicht mehr, dass man sozusagen visuell hereingelegt wird, sondern dass man etwas ganz anderes denkt, was man bei diesem Bild vielleicht denken sollte. Und dann möchte ich Ihnen noch ein bisschen zeigen, wie sozusagen die Optik der Lüge aussehen könnte. Hier zeige ich zunächst mal ein Bild, das mit Bild gar nichts zu tun hat. Das ist eine PowerPoint-Präsentation. Ohne Erzählung, ohne Hintergrund können Sie damit wahrscheinlich relativ wenig anfangen. Es ist die Folie, mit der der junge Ingenieur Bargerly von Boeing versucht hat, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass es Probleme mit Dichtungsringen gibt, mit Dichtungsringen an der Raumfähre Challenger. Sie wissen, diese Raumfähre, die dann explodiert ist. Die Vorgesetzten haben diese Präsentation nicht ganz ernst genommen und haben entschieden, es wird gestartet. Das war natürlich auch ein politischer Prozess. Ich möchte jetzt gar nicht in Einzelheiten gehen. Entscheidend ist, und darüber gibt es eine ganze Reihe von Analysen und wieder Gegenanalysen, dass diese Art, wie wir ja auch oft PowerPoints aufbauen, mit solchen Bullet Points und so weiter, dass diese Art offensichtlich zu ganz, ganz großen Missverständnissen geführt hat. Es gibt sogar die These, die so weit geht, dass die Finanzkrise zum großen Teil auf nicht verständliche Geschäftsgrafiken zurückgeht. Ich kann diese Behauptung nicht nachprüfen, ich lasse sie nur mal als Hypothese im Raum. Vielleicht wäre es also besser gewesen, der junge Ingenieur Bargerly, der nachher dann Boeing verlassen hat und ein nicht sehr angenehmes Schicksal erlitten hat, weil er zum Schluss eben Recht hatte und Rechthaber mag man in der Technologie schon gar nicht, er hätte vielleicht besser einige Bilder gezeigt. Nur auch diese Bilder können natürlich trügen und täuschen und können sozusagen in die falsche Richtung führen. Das heißt, sie können etwas auslösen beim Betrachter, was der Urheber des Bildes eigentlich gar nicht möchte. Es hat etwas damit zu tun, was vertraut ist, woran wir uns sozusagen anschließen können beim Betrachten, was wir schon kennen, und was neu ist. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen was ist neu und was ist alt, was kenne ich, wo kann ich sozusagen gleich anschließen und was ist für mich überraschend, was muss ich sozusagen neu in mein Bild, das ich mir mache, integrieren in gewisser Weise. Dieses Verhältnis muss richtig ausgewogen sein und hier war es natürlich auf der falschen Seite und hat letzten Endes durch das Missverständnis auch zur Katastrophe geführt. Also hier wäre es besser gewesen, man hätte ein Bild gemacht, was diese Argumentation, die man hier sieht, unterstützt hätte. Wir brauchen da nicht auf technische Details eingehen. Wir bleiben noch im gleichen Land, auch im Land der Bilder. Das ist ja ein bisschen Fehlfarben, sehe ich. Es wird nicht ganz so schön, wie ich es auf meinem Bildschirm habe. Das ist der Punkt, an dem John Wayne dann nicht in den Sonnenuntergang reitet, weil Westen ist auf der linken Seite, wenn Sie auf das Bild sehen. Es ist übrigens auch nicht John Wayne, sondern es ist der Produzent, der von diesem Platz weg reitet. Aber ein vertrautes Bild, das kennt jeder, Mulberry Country, es ist das Monument Valley, in dem viele Western-Filme gedreht worden sind und das uns sozusagen als die Ikone schlechthin von Amerika darstellt. Das ist der Film, das ist ein Foto von ungefähr 55, 56 aus einem Western, in dem der Produzent selber mal eine ganz kleine Rolle mitgespielt hat, à la Hitchcock. Heute sieht das so aus, Sie können sich für, wenn Sie hier sehen, für $3 auf das Pferd setzen und können dann entsprechend in John Wayne Pose fotografiert werden. Ich habe mir den Punkt dann nochmal angeguckt. Sie sehen, es sieht ungefähr so aus wie im Kino auch. Es hat sich nicht arg viel geändert. Selbst die Verwitterung ist nicht so schnell vorangeschritten, wie man, wie Naturschützer das auch immer wieder befürchtet haben. In gewisser Weise, die Bildfolge soll Ihnen zeigen, ich konnte mich auf dieses Bild am Anfang offensichtlich verlassen, auch wenn es jetzt ein bisschen verändert wird, keine Wildwestkulisse mehr ist, sondern nur noch Touristenkulisse. Aber es hat sich wesentlich nichts geändert, ich kann mich auf das Bild verlassen. Anders ausgedrückt, das Bild, was ich mir gemacht habe, ist ein Bild von dem, was ich meine, dass es sei. Und es gibt eine gewisse Bestätigung, ja, so ist es. Das weckt Vertrauen. Das sind ja die ganzen, und das ist das Gefährliche an diesen ganzen Ikonen, in dem immer wieder gezeigt wird, ja, das Bild, das kenne ich ja. Und das weckt ein gewisses Vertrauen und mit diesem Vertrauen wird dann sozusagen gewirtschaftet, indem mit diesem Bild eben dann noch ganz andere Dinge transportiert werden. Ich hätte Ihnen ja hier jetzt natürlich auch einen Mensch mit Pferd einkopieren können, der für eine gewisse Zigarettenmarke steht, die aber jetzt hier nicht explizit genannt werden möchte. Also, um das sozusagen halt, ja. Also das ist diese Vertrautheit. Diese Vertrautheit hängt mit dem Bestätigungsgrad zusammen, mit der Wiederholbarkeit. Wiederholbarkeit von Mustern, die wir uns gebildet haben, indem wir viele Bilder angeguckt haben. Sie kennen natürlich mit einem Blick Fernsehen, wenn die Tagesthemen kommen, mit einem Blick das Kanzleramt oder den Reichstag oder Bilder von Berlin. Wenn der Schwenk beim Tatort kommt, ja, wo sind wir denn jetzt? Ja, also wenn Sie nicht wissen, dass es ein Tatort ist jetzt von Konstanz, weiß der vielleicht von Donaueschingen oder von Freiburg nicht, dass es sich um Konstanz handelt. Aber solche Bilder, die oft gezeigt werden, weiß man sofort, das ist das hier. Ja. Und dann war es man vielleicht auch mal dort und hat es gesehen, ja, es ist tatsächlich so. Bilder können aber auch überraschen. Ich habe jetzt ein bisschen zu früh drauf gedrückt. Ich möchte Ihnen dieses Bild zeigen. Schade, dass die Farben da nicht so gut rauskommen. Also bei mir ist es viel, viel schöner. Aber komm mal, lass ruhig. Das ist. Ja, so ist besser, schon besser. Ja. Das Bild wird gern verwendet, nehmen wir mal ein Dürrenmatt-Zitat. Je planvoller die Menschen vorgehen, umso wirkungsvoller trifft sie der Zufall. Zitat von Friedrich Dürrenmatt, dem Schweizer Schriftsteller. Und der Jäger hier, wenn der noch eine Weile macht, dann hat er sein Hochschutz wohl verloren gegenüber denjenigen, sozusagen als Waffe, gegenüber denjenigen, die an ihm nagen, die er da jagen möchte. Man braucht eine Weile, bis man sozusagen die innere Ironie dieses Bildes versteht. Und diese innere Ironie des Bildes besteht genau aus diesem Spannungsverhältnis, was ist bekannt und was ist sozusagen das Neue. Das Bekannte, sozusagen hier oben, wir kennen den Hochschnitt so im herbstlichen Forst, so wie jetzt die Wälder auch so aussehen, ein bisschen feucht, ein bisschen neblig und so. Und erst dann geht der Blick nach unten und zeigt diesen angenagten Baum und erst dann kommt als nächste Assoziation, Moment, Gefahr, wenn das nächste Mal der Förster da hochsteigt, könnte es sein, dass ihm der Biber einen Streich gespielt hat. Also das Erkennen eines solchen Bildes ist nicht sofort in den ersten 3 Sekunden da, sondern es ist sozusagen ein Bild mit Anlauf, mit Verzögerung und mit anschließender Erzeugung eines neuen Gedankens. Und das sind natürlich die Bilder, die uns interessieren. So sind übrigens auch Karikaturen aufgebaut. Und das sind natürlich auch die Bilder, die dann entsprechend in den Illustrierten, in den Magazinen, in den Zeitungen, wenn sie gut sind, das Interesse und auch das lang anhaltende Interesse des Zuschauers oder des Erblickers entsprechend fesseln. Der kleine theoretische Hintergrund ist der, ich habe ihn schon angedeutet, wie verstehen wir, wie nehmen wir wahr? Die Intensität der Wahrnehmung hängt offensichtlich, ist offensichtlich eine Mischung aus Neuigkeit und Bekanntheit. Den Witz von gestern finden Sie langweilig, das ist keine Information, das ist nichts Neues für Sie. Und wenn jemand einen Witz von gestern erzählt, den Sie schon kennen, sagen Sie, kenne ich. Was vollkommen Neues wäre, wenn ich Ihnen, falls Sie nicht Chinesisch können, eine chinesische Zeitung zeige. Das ist toll, da gibt es jetzt ein paar Bilder drin und lauter Zeichen, die Sie nicht kennen. Da müssen Sie sich zuerst einarbeiten. Das ist vollkommen neu. Auch das gibt Ihnen keine Wahrnehmung, keine Information, nicht etwas, was Sie verstehen können oder verstehen bräuchten. Die Mischung liegt also offensichtlich irgendwo in der Mitte. Wenn Sie 100% Bekanntheit haben und 0% Neuigkeit oder umgekehrt, dann ist diese Intensität der Wahrnehmung, dass Sie sich damit beschäftigen, Sie können vielleicht auch sagen, den Informationsgehalt eines Bildes gilt übrigens auch für einen Text, sozusagen null. Naja, und nach dem Zwischenwertsatz der Mathematik muss eine Kurve, die am Anfang und am Ende null ist, wenn sie nicht gerade trivial auf null bleibt, irgendwo ein Maximum oder ein Minimum haben. Also muss da irgendwo etwas sein, wo man sagt, das Verhältnis von Bekanntheit zu Neuigkeit muss sozusagen die richtige Mischung haben. Und entweder das Bild ist langweilig oder man versteht es nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man die Dinge zu kompliziert machen darf und man sollte sie auch nicht zu vereinfachen. Wir werden nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Dieses Bild, was wir vorher gesehen haben, mit dem Biber und dem Hochsitz, erzählt ja schon fast eine Geschichte. Also etwas, was im Zeitlinien hintereinander liegt. Diese zeitliche Hintereinander produzieren Sie beim Betrachten des Bildes. Sie sagen, ah ja, der Förster ist da oben und jetzt guckt er ab, ach du liebe Zeit, jetzt haben wir nichts hier runter, bevor das zusammenbricht. Also Sie machen sich beim Betrachten eine kleine Geschichte aus dem Bild. Viele Bilder sind auch ganz bewusst darauf angelegt und vor allen Dingen sogenannte Grafiken, also systematische Darstellungen, zum Beispiel in der Wissenschaft. Nehmen Sie mal so ein Beispiel wie das hier, das ist jetzt schematisch, also es ist keine echte Kurve, sondern es ist einfach schematisch gezeichnet. Es ist der Zusammenhang, das ist jetzt für Elektroakustik und Techniker interessant, der Zusammenhang zwischen der Intensität, also wie lang ein Ton laut ist, ja, in der Zeit und in Abhängigkeit von Ton, von der Tonhöhe. Also zum Beispiel niedrige Frequenzen, wenn es da vorne niedrige Frequenzen sind, dann hören Sie das, vergleichsweise lang und wenn es hohe Frequenzen sind, hören Sie das vergleichsweise kurz. Sie müssen nur mal eine Klavierseite, eine lange Klavierseite und eine kurze Klavierseite anpingen, nicht? Und dann merken Sie, wie lang die tiefen Töne dauern länger als die hohen. Was macht dieses Bild? Wir können sagen, ja, das ist eine mathematische Funktion, das interessiert mich eigentlich, das ist kein Bild. Natürlich ist das ein Bild. Denn es stellt etwas dar, was das Bild selbst nicht ist. Es hat also einen Zeichencharakter. Es geht aber über den Zeichencharakter hinaus, und zwar deshalb, weil hier so etwas steht wie eine Zeit. Und diese Zeitachse, die nehmen Sie, indem Sie nun sich vorstellen, aha, wenn ich in der Zeit von links nach rechts, also von früher nach später laufe, dann schwillt der Ton an und dann geht er wieder zurück. Also so eine kleine Geschichte. Und die roten Kurven, die erzählen viele kleine Geschichten, nämlich für jeden Ton extra. Die Darstellung verräumlicht also in gewisser Weise die Zeit. Sie macht sie zu einer Ortskoordinate. Und das machen wir sehr, sehr oft, also vor allen Dingen wird das in der Wissenschaft gemacht, vor allen Dingen natürlich auch in der Naturwissenschaft, vor allen Dingen in der Naturwissenschaft. Wir verräumlichen die Zeit in solchen bildlichen Darstellungen. Wie sollten wir es denn anders machen? Sie tun das aber auch in Ihrem Alltagsgeschäft, gucken Sie sich einen Kalender an. Auch das ist das räumliche Hintereinander von nacheinander liegenden Zeitpunkten. Nicht? Wo Sie versuchen jetzt vielleicht die eine oder andere Aufgabe anzuordnen, dieser blaue Balken oder der rote Balken. Und dann sieht man, ja, am Mittwoch, da wird es ein bisschen dicht, da muss ich zwei Aufgaben gleichzeitig machen. Oder ich verschiebe sie nach hinten, da muss ich halt am Samstag auch noch arbeiten. Nicht? Also wir schieben auf der Zeitachse hin und her. Dabei ist allerdings ein Unterschied, wir könnten eigentlich ja auch räumlich das umgekehrt machen. Wir könnten den Sonntag links anordnen, dann rechts anordnen, den Samstag danach, den Freitag danach, Donnerstag und so weiter und so fort. Bis wir dann sagen, okay, wir lesen eben nicht von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Wie in der arabischen oder in der hebräischen Schrift. Das heißt, die Richtung, wie wir verräumlichen, ist kulturabhängig. Also es sind unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich. In anderen Kulturen geht es von oben nach unten. Die alte japanische Schrift war von oben nach unten, aber auch die Zeitachse von oben nach unten, wenn solche Diagramme gemacht worden sind. Also das ist Konvention, das ist kulturell abhängig. Trotzdem, der entscheidende Unterschied zwischen einer Raumkoordinate und der Zeitkoordinate ist natürlich, dass Sie in der Zeitkoordinate nicht einfach zurückspringen können. Das heißt, Sie können sich im Raum natürlich frei bewegen, aber in der Zeit liegen Sie fest. Da werden Sie geschoben, aber das ist Zeitphilosophie, wollen wir nicht zu sehr ausdehnen. Also wie gesagt, wir verräumlichen in fast allen Darstellungen zeitliche Relationen, zeitliche Gegebenheiten. Wir tun es, indem wir entweder kleine Geschichten evozieren, die beim Nachdenken, beim Betrachten des Bildes selbst gemacht werden, oder wir verräumlichen, indem wir eben zum Beispiel Zeitachsen als räumliche Achsen darstellen. Das finden Sie fast implizit in allen Bildern. Gehen wir zu den Grafiken, weil diese sozusagen am ehesten erkennbar lassen, wofür sie gemacht worden sind. Eine Grafik mache ich natürlich, weil ich etwas zeigen möchte. Ich möchte einen Zusammenhang zeigen und ich möchte jemandem glauben machen, dass es einen Zusammenhang gibt. Oder ich möchte jemanden überzeugen oder ich möchte jemanden warnen oder sonst irgendetwas. Also ganz ähnlich eigentlich wie Sprechakte, also wenn ich einen Satz äußere, dann handle ich ja. Mit diesem Satz setze ich irgendetwas in Bewegung. Ich warne, drohe, behaupte, sonst irgendetwas und dann passiert anschließend irgendwas als Reaktion meines Gegenübers. Und so ist es natürlich auch mit dem Bild. Wir können also statt von Sprechakten hier von Zeigeakten reden. Wer aber eine Grafik herstellt, möchte etwas zeigen, möchte also auch etwas bewirken, möchte natürlich auch verstanden werden. Nochmal zurück. Nun gibt es Geschäftsgrafiken. Und wenn Sie sich die neue PowerPoint-Kultur, die es etwa seit 20 Jahren gibt, seit 15 Jahren anguckt, dann gibt es natürlich viele grafische Möglichkeiten, womit man alles ein bisschen so verzieren kann. Und diese Möglichkeit zur Verräumlichung nicht nur zeitlicher Gegebenheiten, sondern auch struktureller Gegebenheiten, führt natürlich zu gewissen Auswüchsen. Also man möchte irgendwelche Zusammenhänge machen, zum Beispiel im Geschäftsleben, was weiß ich, Zusammenhang zwischen Preis, zwischen Preis im Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei einem Markt oder sonst irgendetwas. Sie möchten also irgendwelche Verhältnisse zeigen und diese Verhältnisse verräumlichen Sie, indem Sie sie eben lokal unterschiedlich anordnen. Und mein Kollege hier, den ich schon erwähnt habe, der hat auf seiner Homepage, der hat eine kleine Firma auch, einen Schreckenskeller eingerichtet. Ein Schreckenskeller der wildesten und unsinnigsten Geschäftsgrafiken, die Sie übrigens bei soliden Firmen in jedem Geschäftsbericht finden können. Gucken Sie mal in die Geschäftsberichte an, was da für Grafiken drin sind. Und der absolute Winner der letzten zwei Jahre ist diese schöne Grafik hier, die von einer Firma stammt, die natürlich nicht näher genannt werden möchte. Und also abgesehen eben von den zahlreichen Möglichkeiten, die man bei PowerPoint hat, um Strukturen darzustellen, ist dieser Drang zur Verräumlichung offensichtlich mit Perspektive und Schattierung unwiderstehlich. Die Frage ist, was dieses Bild sagen soll. Man sagt mal, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Hier würde ich sagen, genügen wahrscheinlich 4 Zeilen, um auszudrücken, was eigentlich in dem Bild gesagt werden soll. Es hängt alles mit allem zusammen und es gibt ein Oben und es gibt ein Unten und damit fertig. Und das ganze Ding ist dann noch ein bisschen flatterhaft und fliegt davon als Schmetterling. Also das sind natürlich Auswüchse von Grafiken, die eigentlich nichts sagen, die ganz viel sagen wollen, ja, aber dann für den Betrachter eigentlich völlig nichtssagend sind. Ja. Welche Relation hat Business Intelligence Plattform mit Business Process Plattform, dass die irgendwie drüber schwebt? Ja, was weiß ich jetzt davon? Nicht? Also, was ist die Botschaft? Da ist keine Botschaft drin. Nicht? Da hat sich sozusagen, haben sich die grafischen Möglichkeiten in gewisser Weise verselbstständigt. Das Allerschönste muss ich Ihnen sozusagen in Form von eines kleinen Kinos zeigen, da muss ich schon den Vorhang aufmachen. Die inhaltsleerste Grafik, die ich überhaupt gefunden habe in diesem Schreckenskeller, die sieht so aus, Vorhang auf. ist doch gehaltvoll, ne? Die Frage ist, lügt dieses Bild nicht schon ein bisschen? Nicht? Wenn Sie diesen Hintergrund angucken, ja, wozu dieses Purple, dieses, ja, da hier ist es mehr rot, bei mir ist es violett auf dem Bildschirm, aber ist egal. Ja, dieses Good for you, jeder Pfeil geht in jede Richtung, alles hängt mit allem zusammen, aber es ist nicht klar, wer, was mit wem überhaupt oder was mit was überhaupt. Und es ist sozusagen eine Nullaussage mit einem ungeheuren grafischen, optischen Aufwand. Das ist gelogen. Nicht? Das tut so, wie wenn es wichtig wäre. Aber es ist eine völlig banale Aussage. Nicht? Das ist, ja, das ist keine, ja, banal, gar nichts. Ne? Null. Nicht? Also, man muss ja ein bisschen aufpassen, dass der grafische Aufwand zu dem halbwegs in Verbindung steckt, was man zu tun hat. Es kommt darauf an, was man eine Botschaft sagen möchte. Natürlich muss man gelegentlich erzählen, dass die Dinge ein bisschen kompliziert sind und dass es Gründe gibt, warum zum Beispiel etwas schiefgelaufen ist und dass die Lage kritisch ist. Dieser Herr, der tut es hier und wundert sich aber, dass ihm eigentlich keiner so richtig zuhört. Am Nachbarstand wird das ein bisschen plastischer. Der sagt, was Sache ist. Dann könnte man sagen, ja gut, das Recht, das ist eigentlich eine unzulässige Vereinfachung. Und die Leute strömen dann dahin, wo es einfacher wird, ja? Wo man die Bilder sozusagen kapieren kann. Natürlich müsste man auch sagen, warum ist es so? Aber er bringt es auf den Punkt mit dieser Zeichnung. Er bringt es auf den Punkt. Und hier kann man wirklich sagen, das sagt mehr als 1000 Worte. Weil es nämlich den Betrachter zu etwas bringt, was derjenige, der das Bild gemacht hat, auch möchte. Nämlich zu sagen, pass auf, es ist kritisch, hier ist Handlungsbedarf. Säg nicht den eigenen Ast ab, an den du sitzt. Das ist eine Warnung, eine Drohung, eine Empfehlung, wie auch immer. Der rechts, der links, die Lage ist kritisch, will zwar dasselbe, aber erreicht es nicht, weil es zu kompliziert ist. Das ist übrigens sehr oft auch bei PowerPoint-Präsentationen. Und im Prinzip ist das natürlich auch passiert, bei meinem Eingangsbeispiel eben der Warnung vor den gefrorenen Dichtungsringen beim Unglück der Challenger. Statistiken. Sie kennen ja den Spruch, traue keiner Statistik, die man nicht selber gefälscht hat. Ich würde sagen, trauen Sie auch keiner Darstellung, die Sie nicht selber gesäubert haben. Ja. Wenn Sie überlegen, was da an grafischem Überfluss drin ist, was man überhaupt nicht braucht, vor allen Dingen ist sie natürlich auch ungenau, ich habe jetzt gerade kein Slider nicht zeigen, aber Sie können ja sehen, Sie können auf die Oberfläche dieser Zylinder sozusagen drauf gucken. Ja, was ist nun eigentlich der Wert? Ja, ist es die Oberkante oder ist es die Unterkante, wenn man da so perspektivisch drauf guckt? Ja, das ist ungenau. Ja, man kann eigentlich nicht genau sehen und er kann, der Autor oder die Autorin des Bildes kann eigentlich nicht genau zeigen, was er eigentlich will. Dann natürlich die Farben, ist natürlich auch völlig verrückt. Und dann hier die Zeitachse sozusagen nach hinten von 2001 bis 2004. Sie sehen nur ein Gewirr von Säulen, von bunten Säulen und Kegeln, aber Sie sehen nicht, wie die Aussage eigentlich, was will er damit zeigen? Ja, außer dass er Daten gesammelt hat und sie völlig unmöglich darstellt. Noch schlimmer wird es bei Grafiken dieser Art. Was fällt Ihnen da auf? Es geht also um den Rückgang von Passagierzahlen, das ist natürlich nie angenehm für eine Fluglinie, von 28 Millionen auf 26 Millionen. Das sind, ja, wenn Sie es mal ausrechnen, das sind, ich habe es vorher mal schon ausgerechnet, das sind 6,9%. Ja, das kommt darauf an, wie drastisch das ist, aber so alle Welt ist es nicht. Aber es ist nicht so, dass es zwei Drittel wäre, wie das hier aussieht. Wenn Sie gucken, was natürlich daran passiert ist, und da beginnt auch eine kleine Lüge, nämlich die proportional falsche Darstellung, Sie müssten eigentlich hier auf den Nullpunkt gehen. Und der Nullpunkt, der liegt ungefähr so unten bei der Tafel hier, so. Und wenn Sie dann das runterziehen, ja, dann sehen Sie, dass das gar nicht so dramatisch aussieht, wie behauptet wird. Nicht? Aber wenn Sie es so sagen, werden alle verrückt. Ja? Das heißt, Sie evozieren eine Reaktion, die aus dem Inhalt des Bildes gar nicht erschlossen werden kann durch die Art der Darstellung. Ob Sie das Lüge nennen oder Betrug? Lüge ist Betrug mit sprachlichen Mitteln. Und hier ist die Lüge eben Betrug mit visuellen Mitteln. Hm? Bildsprache. Bildsprache ist natürlich auch eine Sprache, weil sie natürlich auch eine eigene Grammatik hat, aber da wird man sicher noch später drauf kommen. Das ist also der Nullpunkt-Gaukler, nennen wir das. Also Nullpunkt-Abschneiden. Gucken Sie mal in Grafiken in Ihrer Tageszeitung, ja, wie oft da einfach der Nullpunkt abgeschnitten wird. Oder was auch gemacht wird, dass einfach eine Säule verkürzt wird, weil man nicht so viel Platz hat, um das entsprechend darzustellen, dann verkürzt man das. Plötzlich hat man ganz andere Proportionen. Was Sie aber auf den ersten Blick sehen als Betrachter, ist die Proportion und nicht der tatsächliche numerische Wert. Das heißt, die Proportion führt Sie in die Irre. Und gelegentlich muss man eben sagen, ist das vielleicht auch von den Machern des Bildes gewollt oder zumindest leichtsinnigerweise nicht beachtet worden. Das sind also die Nullpunktsgaukler und die finden Sie in jeder Tageszeitung, die finden Sie sogar in Fachzeitschriften. Es gilt als absolutes No-Go. Das ist aus einem Geschäftsbericht einer Bank, einer Schweizer Bank, die auch nicht genannt werden möchte. Und dann sehen Sie einen weiteren Fehler. Es geht nicht um die einzelnen jetzt Aktienanteile und Incomes und Dividenden und so weiter und so fort, sondern es geht um die Proportion. Was gemacht worden ist, sehen Sie hier, wenn man das nicht sozusagen in einem Bild untergebracht hat, die 33,3, da sind 30,7 und 39,2, die sind nicht proportional zu den 12,2, weil man hier die Säule sozusagen gestaucht hat. Nicht? Man hat es doch ehrlich zugegeben, hat nur zwei Striche gemacht, das heißt, zwei Striche heißt, ich habe hier ein bisschen was ausgelassen und dann geht es weiter. Die Zahlen werden ja ehrlich angegeben, aber was Sie also auf den ersten Blick sehen, sind natürlich die Proportionen. Nun, so wild ist der Gewinn gar nicht, wenn man sich das mal ein bisschen korrigiert anguckt. Dann sehen Sie das, worauf es ankommt, diese 12,2, die liegen plötzlich gar nicht mehr so gewichtig in diesem Bild, wie es vorher war. Und das ist diese Suggestion in den falsch designten Geschäftsgrafiken, die eigentlich ja, gelinder Betrug sind. Ob es jetzt absichtlich ist oder aus Leichtsinn oder Gedankenlosigkeit, lassen wir mal dahingestellt. Lüge heißt natürlich eigentlich bewusster Betrug, also Lüge heißt ja eigentlich etwas gegen eigenes besseres Wissen zu behaupten. Solche Bilder behaupten etwas gegenüber dem Betrachter. Und sie sind eigentlich gegen das eigene bessere Wissen, weil derjenige, der das Bild gemacht hat, der die Zahlen kennt. Also müsste auch die Zahlen entsprechend proportional hinmachen. Noch ein letztes Beispiel. Da kann ich jetzt leider nicht verhehlen, weil die Quelle unten steht. Das ist also aus dem SAP, also durchaus eine Firma, die jetzt nicht gerade für Unprofessionalität bekannt ist. Annual Report 2010, so da ist jetzt schon 4 Jahre her, das ist alles vergeben und vergessen, deshalb kann man das zeigen. Nicht? Und da sehen Sie also, was gezeigt werden soll, ist, wo sozusagen die Zuwächse pro Jahr liegen, in den letzten Jahren gelegen haben. Können Sie da irgendwo sehen, wo die Zuwächse liegen? Wenn man das nach richtigen Regeln, nach den International Business Communication Standards umrubbelt, dann sieht das Bild so aus. Sie sehen auf einen Blick, auf was es drauf ankommt, nämlich die 33% Share Revenue, die hier einen Zuwachs gehabt haben. Da können Sie es gleich sehen. Also man muss die Bilder natürlich auch ein bisschen lesen lernen, aber wenn jeder sozusagen seine eigene Semantik und seine eigene Bildsprache hat, gerade bei Geschäftsgrafiken, dann ist das nicht mehr vergleichbar. Vielleicht wollen das die Firmen ja auch, dass man nicht vergleichen kann. Aber eigentlich müsste man ja vergleichen können, im Sinne von Transparenz. Und dann müsste es eigentlich so aussehen. Ich will ja nicht auf Details eingehen. Mir geht es darum, man kann Grafiken offensichtlich so machen und kann sie so machen mit dem gleichen Datenmaterial. Mit dem gleichen Datenmaterial. Man kann sozusagen mit dem gleichen Datenmaterial, wenn man es so darstellt oder so darstellt, die Wahrheit sagen, auf das sagen, auf was es drauf ankommt. Und man kann mit einem anderen, sozusagen mit einem anderen Bildaufbau das verschleiern, was man eigentlich nicht sagen oder nicht zeigen möchte. Man muss ja trotzdem die Daten nennen, aber man kann sie eben dann so. Naja. Weil gut, der Nullpunkt ist natürlich, die Verschiebung des Nullpunkts ist natürlich sozusagen der einfachste Trick dabei. Soweit also zu den Grafiken. Das sind in gewisser Weise Täuschungen über, wenn Sie so möchten, über die Grammatik der Bildsprache. Sozusagen über die Regeln, wie man eigentlich ein Bild ehrlicherweise aufbaut, damit es das sagt, was es aussagen soll. Ich möchte jetzt zu dem kommen, was wir optische Täuschungen nennen. Aber es sind nicht nur optische Täuschungen, sondern es sind eben auch Täuschungen, die Ihnen sozusagen andere Inhalte vermitteln, als sie eigentlich gezeigt werden. Das heißt, aus der optischen Täuschung wird durch die Wahrnehmung, durch den kognitiven Akt, durch unsere Verstandestätigkeit eine Erkenntnistäuschung. Und wenn diese Erkenntnistäuschung ganz bewusst angelegt ist, dann ist es eigentlich eine Lüge. Also da lügen die Bilder. Nun kann man natürlich bei den optischen Täuschungen, die man sozusagen aus visuellem Spaß macht, kann man natürlich ein Auge zudrücken, kann sagen, ja, das ist toll. Und daraus kann man lernen, wo man sozusagen visuell gesehen hinter die Fichte geführt wird. Solche Täuschungen kann man durch viele Dinge tun. Ich will Ihnen für jedes dieser Punkte, die hier stehen, ein Beispiel nennen und zeigen. Man verändert den Ausschnitt. Der Ausschnitt eines Bildes ist ganz wesentlich. Chabrol hat einmal gesagt, was ein Zentimeter neben dem Sucher der Kamera ist, geht den Filmzuschauer nichts an. Sie sehen nachher nur das Endergebnis. Wenn Sie fotografieren, bestimmen Sie den Ausschnitt. Sie zoomen oder gehen näher ran oder gehen weiter ran oder sowas, wollen etwas ganz bestimmt nicht zeigen, das stört Sie im Bild. Und so. Es geht, ja, es kommt darauf an, was wollen Sie dann mit dem Bild? Wollen Sie dokumentieren? Müssen Sie eigentlich ein Panoramabild machen, damit sich jeder den Ausschnitt heraussuchen kann, den er dann sehen möchte? Oder sagen Sie, ich möchte genau den Ausschnitt, weil das ist das Wesentliche, was ich zeigen möchte. Indem Sie diesen Ausschnitt machen und Sie müssen einen Ausschnitt machen, Sie können ja nicht alles zeigen, als Bilderzeuger oder Erzeugerin, sagen Sie etwas. Geben Sie sozusagen eine Botschaft. Der Ausschnitt ist die Botschaft oder ist ein Teil der Botschaft. Die Perspektive, Sie können die Perspektive ändern. Ich werde Ihnen nachher einen Blick, Beispiel geben. Ein bisschen betrügen über Perspektive, da müssen Sie nur die Hotelprospekte angucken. Ja, und danach mit der Wirklichkeit vergleichen. Nicht? Das ist nicht nur Ausschnitt, das ist auch Perspektive, nicht? Wo geschummelt wird. Ein weiteres ist natürlich die Einblendung, dass man etwas darüber legt. Da machen wir nachher noch einen ganz kleinen Ausflug in ein etwas dunkles Gebiet. Dann die Retusche, das ist sozusagen die Subtraktion, indem ich etwas wegnehme. Wir kennen ja die Bilder als Trotzki von... Als Trotzki wegretuschiert wurde, als in Ungnade fiel und nicht mehr dann auf dem Foto plötzlich nicht mehr neben Stalin stand. Die Dekontextualisierung, das heißt das Herausnehmen und das Hinstellen eines Bildinhaltes in einen ganz anderen Hintergrund. Plötzlich bekommt das eine andere Bedeutung, eine andere Farbe, einen anderen Eindruck. Dann natürlich die Fiktion. Die gestellten Bilder, also das, was wir im Film machen, was wir im Fernsehen machen, was wir in den Fotoshootings machen, das sind gestellte Bilder, das ist Fiktion. Und dann schließlich die optische Täuschung selbst. Also gehen wir mal an dem Beispiel ran. Das erste, ja, ist der Ausschnitt. Bleiben wir auch ganz kurz bei den Geschäftsgrafiken. Wenn ich in einer Zeitreihe, also wie das so der Verlauf war, wenn ich in dieser Zeitreihe natürlich nur einen bestimmten Ausschnitt nehme, dann kann ich natürlich alles behaupten. Und im Augenblick fällt vielleicht der Ölpreis, das wäre ein bisschen weiter links, das wäre die Kurve, irgendwann mal wird er schon wieder ansteigen. Also wenn man nur Ausschnitte nimmt, kann man immer alles behaupten. Sie können aus jeder Kurve immer alles rausziehen, was Sie eigentlich sagen wollen. Sie müssen nur einen Ausschnitt machen. Das ist übrigens ein Zitat von Brecht aus Mackie Messer. In welchem Land sind wir hier? Schwierig, ne? Kriegt man so nicht ohne weiteres raus. Nee, Steuer. Immer noch nicht ganz, ne? Jetzt ist klar. Das ist ein regelbarer Ortsnetztransformator in Dalian in der Nähe der Technischen Hochschule in Nordchina. Sie hätten es wahrscheinlich gleich erkannt. Gucken Sie mal, was ich da gemacht habe. Wenn man nicht weiß, wo man hingucken soll. Ich habe das Schild einfach ein bisschen rausgeblendet. Sonst hätten Sie es nämlich gleich auf dem ersten Bild gesehen. So, das sind so die kleinen Retuschen, die man manchmal sieht, die man manchmal merkt. Und dann stellt man plötzlich fest, dass Bilder sozusagen in einen ganz anderen Kontext gestellt werden und behauptet werden, Sie haben vorher gesagt, ja, das könnte USA sein. Naja, dann müsste ich das eben halt ja, wegmachen. Ne? Und das vielleicht auch noch wegmachen. Das vielleicht auch noch wegmachen, dann sind wir in den USA. Ne? Gut. Ein anderes Beispiel ist die Perspektive, hatte ich Ihnen gesagt. Das ist bei Carmen irgendwo ein Hotel, das ist halt irgendwo so im Industriegebiet, das kennen Sie ja, ein bisschen so mit viel Parkplätzen und Supermärkten und allem drum und dran. Also jetzt nicht gerade, wo man einen 14-tägigen Erholungsurlaub verbringen würde. So, ein bisschen so Industriebrache. So, jetzt gehen Sie da mal ein bisschen anders ran. Selbe Motiv, andere Perspektive. Ne? Da unten, da wird sich schon eher lohnen, da könnte man vielleicht sagen, ein paar Tage können wir da vielleicht schon aushalten. Da ist ja Park drumherum und so. Ne? Gut, die Reihenfolge der Wahrnehmung ist meistens anders. Man sieht das, was unten ist im Prospekt und das, was oben ist, sieht man dann, wenn man angereist ist. Es ist die Perspektive, es ist nicht immer bloß der Ausschnitt, es ist die Perspektive. Ja? Es ist, Sie sehen, das ist genau der gleiche Rand. Ja, ist genau der gleiche Ausschnitt, nur von einer anderen Perspektive. Gibt einen völlig anderen Bildinhalt. Ja, ist natürlich klar, wenn Sie sagen, das ist ein schönes Hotel, dann ist das Bild hier unten rechts gelogen. Es gibt natürlich auch Additionen. Man kann natürlich auf ein Bild etwas drauf machen. Sozusagen die Bildmontagen. Die Frage ist, kann man einem Bild ansehen, ob es eine Montage ist oder nicht? Naja, wenn das Bild was Unmögliches zeigt, also es gab ja schon viele Bildmontagen, auch schon als es Negative gab, kann man sagen, ja, das ist unmöglich, dass ein Mann mit 10 anderen Köpfen spielt oder sowas, ja, das ist, oder diese Sitzende am Abgrund, oder Sie kennen vielleicht das Foto, wo da einer am Zeiger hängt und da geht es dann runter 200 Meter, so in Manhattan. Das sind natürlich Bildmontagen, das kann man sich auch vorstellen, das sind Bildmontagen, weil die sind ja sind einfach auch fiktiv. Hier in dem Beispiel geht es aber um etwas anderes. Also da gibt es eine Pharma oder eine Märchen oder Erzählung, wie Sie wollen, das ist die Frau in Braun. Und es wird behauptet, seit dem 17. Jahrhundert wird diese Dame also als Gespenst in diesem Schloss regelmäßig gesehen. Und da soll auch jemand ein Foto gemacht haben davon. Und dieses Foto sieht so aus. Und es gibt Leute, die sagen, das Foto von den inneren Analysen ist so, dass es wahrscheinlich echt ist. Also die Frage, was hat man da sozusagen abgelichtet? Was ist das? Ist das eine zusätzliche Addition? Es könnte ja auch ein zufälliger Lichtstreifen sein, der beim Öffnen der Dunkelkammer mal kurz aufs Negativ kam, bevor man es entwickelt hat oder so etwas. Also wie glaubwürdig ist so etwas? Und dann sehen Sie, wenn Sie sich das überlegen, ich sehe schon einige ihrer Stirn runzeln und sagen, ja, also frei nach die Jugendgeister gibt es nicht und ich will auch nichts mit ihnen zu tun haben. Also ich glaube nicht an Geister, will auch nichts mit ihnen zu tun haben. Dann hängt, glaube ich, Ihre Beurteilung ganz stark davon ab, ob Sie sagen, ja, sowas ist möglich oder das ist ein kompletter Unsinn. Also muss es auch eine Fälschung sein, also muss da additiv gearbeitet worden sein. Das heißt, die Beurteilung eines Wahrheitsgehalts eines Bildes hängt natürlich ganz stark auch von Ihren vorherigen Einstellungen ab. Sie kommen nie kontextfrei an die Beobachtung eines Bildes. Und diesen Kontext kann man natürlich, wenn man manipulativ sein will, vorher in gewisser Weise herstellen. Beispielsweise, indem bei amerikanischen Filmen die Dramaturgie und auch bei amerikanischen Fernsehserien die Dramaturgie so ist, dass immer, wenn es auf einen Höhepunkt zuläuft, zack, Cut, dann kommt die Werbung. Genau da, wo sie die höchste Aufmerksamkeit haben, weil es gerade die Handlung sich zuspitzt. Ja, er hebt gerade den Dolch und will zustechen und dann kommt die Werbung. Das heißt, sie bereiten einen Kontext vor für die Rezeption des Nachfolgenden. Und das ist natürlich schon so etwas wie, naja, Gesellschaft geduldete, aber Manipulation. Was fällt Ihnen an diesem Bild auf? Also wir waren jetzt bei der Addition, jetzt kommt die Subtraktion. Was fällt Ihnen bei diesem Bild auf? Das ist das israelische Kabinett. Vorne sehen Sie Netanyahu. Das ist schon ein bisschen länger her. Was fällt Ihnen bei diesem Bild auf? Seit wann besteht das israelische Kabinett nur aus Männern? Das ist das richtige Bild. Ja, was passiert ist, das ist das Bild, was in einer ultraorthodoxen Zeitung erschienen ist, mit der Begründung, Bilder von Frauen sind unanständig, also sind sie wegretuschiert worden. So, 2009. Also bitte keine Fotomontagen im real existierenden Sozialismus um 1932, kurz vor der Ermordung von Trotzki oder sowas. Ne? Heute. Das ist die Subtraktion, also zu retuschieren, etwas wegnehmen, was man auf einem Bild nicht haben will, um zu, was will man damit sagen? Ja? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, also macht man es weg. Ne? Gut. Dieses nicht sehr schöne Bild, ich gebe Ihnen den Text einfach, ist öfters instrumentalisiert worden. Es ist zugeordnet worden dem Gaza-Konflikt. Man wollte eigentlich in dem Artikel, dort eigentlich in den Tweets, in dem es veröffentlicht worden ist, wird sozusagen dieses Bild den israelischen Angriffen auf Gaza zugeordnet. Wenn Sie genau hingucken, oben links ist ein Kürzel, nämlich HMC. Das HMC ist das Haddad Media Center aus Aleppo. Das heißt, das Bild stammt aus einem ganz anderen Konflikt und wird aber sozusagen als Illustration oder zur Instrumentalisierung einer bestimmten Meinung, also zur Unterstützung einer bestimmten Meinung, in einen bestimmten Kontext verschoben. Weil Sie können ja als Betrachter sozusagen nicht nachprüfen, genau wo dieses Bild entstanden ist. Wir werden nachher noch ein ganz aktuelles Beispiel in einem anderen Zusammenhang kennenlernen. Das ist natürlich, Frage, ist das Betrug? Das ist sozusagen in einen anderen Kontext gestellt. Ich nenne das die Dekontextualisierung eines Bildes. Also ich sage zwar nicht, das ist in Israel gemacht oder in Gaza, aber ich hänge das Bild dran und der Text unten beschreibt einen Angriff von Israel auf Gaza. So, und dann ist das sozusagen die Illustration dazu. Es ist natürlich klar, dass ich als Leser des Textes in diesem Zusammenhang mit der Zeitung vorne dran dieses Bild zu diesem Angriff zuordne und eben auch meine, dass dieses Bild bei diesem Angriff entstanden ist und dass auch eine Szene aus diesem Angriff zeigt. Tut es aber nicht, es ist aus einer ganz anderen Ecke. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass Journalisten sagen, ja, haben Sie noch irgendwo ein paar Bilder, womit Sie das ein bisschen bebildern können und so. Ja, habe ich aber jetzt nicht von dem Konflikt. Ja, aber so was Ähnliches, das könnte ja auch so ausgesehen haben. Also soll es dokumentieren, das Bild, oder soll es nur illustrieren? Ja, also darf eigentlich nicht geschehen, nicht? Darf nicht geschehen, wird aber gemacht. Wird gemacht. Das neueste Beispiel ist aus dem Spiegel von heute, habe ich Ihnen gleich mitgebracht. Überschrift: falsche Opfer. Aufnahmen von der Flucht der Deutschen aus dem Osten 1945 sind in Wahrheit aus anderen Zeiten. Eine Studie deckt auf, wie schlampig die Authentizität der Bilder geprüft wird. Ein Beispiel rechts, das hier rechts. Der Film Land unterm Kreuz erschien 1927. Das Magazin Geo nutzte 2004 eine Szene daraus als Cover zum Thema Flucht und Vertreibung 60 Jahre danach, ein neuer Blick auf das Drama im Osten. Also, können Sie gerne nachlesen. Also es ist Presserecht hin, Presserecht her. Es ist nicht so, dass das Sünden der Vergangenheit sind, sondern das wird auch heute noch gemacht. Es werden einfach Bilder zur Illustration herangezogen, die so ähnlich hätten ausgesehen haben können. Ja, und werden dann aber ohne irgendeinen Hinweis natürlich vom Leser als dokumentarisch interpretiert. Damit beginnt die Lüge. Das ist das, was ich Dekontextualisierung nenne. Und da haben die Bilder schon lange lügen gelernt. Das letzte in der Reihe ist die Frage, ob das Bild echt ist. Also Sie kennen die Kontroverse, ich will sie nur kurz andeuten. Es gibt ja Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind immer lustig und sind gut für einen Kreislauf, man kann sich darüber aufregen und so. Ne? Und wenn man ein bisschen Nerven hat, dann weiß man auch, dass man die nicht so ernst nehmen muss. Aber es gibt also eine langjährige und immer wieder aufflackernde Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner gar nicht auf dem Mond gewesen wären und dass das eigentlich gestellte Hollywood-Aufnahmen sind. Das heißt, dass es sich hier um fiktive Fotografien oder einen fiktiven Film handelt. Als Argument wurde zum Beispiel gebracht, dass auf dem Mond natürlich kein Wind hat, dann kann auch die Fahne nicht im Wind flattern. Die ist natürlich entsprechend versteift worden. Ja, dass es verschiedene Schattenwürfe gibt, das käme von verschiedenen Scheinwerfern im Studio. Und ja, dass man interessanterweise am Himmel, der Mond hat ja keine Atmosphäre, dass man da keine Sterne sieht. Und eigentlich müsste man doch Sterne sehen. Also ist das eine Fälschung? Die Amerikaner waren nie auf dem Mond. Die haben das halt behauptet, um entsprechenden Vorteile im Kampf der Systeme und im Wettlauf im Weltall zu haben. Also es gibt natürlich mittlerweile massive Beweise, dass die Amerikaner wirklich auf dem Mond waren. Und wenn sie selber einen kleinen Laser haben, dann können sie das selber ausprobieren. Da oben steht nämlich ein Laserreflektor und wenn sie da drauf leuchten, dann kriegen sie das Bild wieder zurück nach 2 Sekunden. Mit ein bisschen Schulphysik kann man das machen. Und das andere ist natürlich, sie können gar keine Sterne sehen bei dieser Helligkeit. Da hätten sie eine Empfindlichkeit gebraucht, dann hätten sie aber von diesen Konturen, also dann wäre sozusagen das alles weiß gewesen. Ja. Also das schaffen sie einfach nicht vom Kontrast her. Das schafft im Augenblick kein Film und auch kein Videogerät, es sei denn, sie stellen so auf eine Empfindlichkeit, also im Weltraumteleskop, da können sie das machen, aber das er hat entsprechende Voraussetzungen, dann können Sie keinen so einen hellen Hintergrund haben, sonst geht es nicht. Also es gibt zahlreiche Widerlegungen dieser Verschwörungstheorie, aber es ist natürlich interessant, wie man sich verbeißen kann, und darauf möchte ich hinaus, wie man sich verbeißen kann, ob das nun echt ist oder nicht, und zwar eben vor dem Hintergrund, haben uns die Amerikaner denn angelogen oder nicht, und dann sehen Sie, die ganze Verschwörungstheorie baut natürlich auf einem tiefen Misstrauen auf. Und wenn Sie einem Bild nicht trauen, aus irgendwelchen Gründen, siehe wieder Kontext, in welcher Situation sind Sie, welche Voraussetzungen haben Sie, was wissen Sie, was glauben Sie, was halten Sie für möglich, was wollen Sie für möglich halten, werden Sie ein Bild anders interpretieren. Nicht? Und mit der Verbissenheit, mit der die Verschwörungstheoretiker in solchen Bildern suchen zu beweisen, dass Fälschungen sind, sehen Sie natürlich diese starke Abhängigkeit von dem, wie wir von vornherein an ein Bild rangehen und was das Bild dann bei uns auslöst. Und da natürlich ein geschickter Macher von Bildern das weiß, kann er natürlich auch manipulieren. Keine Manipulation, aber wo wir sozusagen uns selber reinlegen, sind dann die ganz normalen optischen Täuschungen. Welcher Zylinder ist der größte? Auf den ersten Blick? Och, jetzt verderben Sie mir das doch nicht. Also dahinter sieht so aus, wie wenn er größer wäre, ist natürlich nicht. Das ist der Dreh dabei. will aber noch ein paar nettere Sachen zeigen. Das müsste ein bisschen größer sein. Sehen Sie einen Effekt? Aber jetzt gucken Sie genau hin, es dreht sich doch nicht. Das ist ein reiner visueller Effekt, der sozusagen in der neuronalen Verarbeitung Ihres Gesichtsfeldes passiert. Also nicht auf der kognitiven Schiene, wo man sagen, das ist größer oder kleiner, sondern wo sozusagen die Taktung der Bildauflösung, bevor ich sozusagen erkenne, was es ist, uns einen Streich spielt. Ich habe noch ein schöneres. Da ist es nochmal deutlicher zu sehen. Der Effekt verschwindet natürlich, je näher Sie rangehen. Also wenn Sie bloß noch ein Segment haben, ist klar, dann ruht es. Es ist die Gesamtheit. Ich weiß ja, mit dem Auge sozusagen drüberfahren. Und dieses Drüberfahren, das gibt Ihnen den Eindruck, dass es ein zeitliches Hintereinander wäre. Das sind die entsprechenden optischen, sozusagen diese optischen Verwirrungen, die natürlich, wenn ein Bildermacher sehr geschickt ist, auch ausgenutzt werden können, nicht? Um entsprechende proportionale Verzerrungen ihnen zu suggerieren, obwohl sie im Bild gar nicht da sind. Die Linien sind übrigens parallel, das kann man dann sehen, wenn man es ein bisschen staucht. Auch der Hintergrund, der Kontext eines Bildes ist wichtig. Dieser Balken hat natürlich die gleiche Farbe. Nicht? Also da ist sozusagen homogen, diese Farbe ist homogen, ist gleich. Naja, also hier ist es gelb, ist ja toll, bei mir ist es blau. Also muss man mit eurem Projektor reden. Aber der Effekt müsste eigentlich hier auch rauskommen. Nicht? Plötzlich haben Sie den Eindruck, dass vorne, also links der Balken heller ist als rechts. Ist aber die gleiche Farbe. Nicht? Also ich könnte es wieder wegmachen. Noch nicht. Der Eindruck kommt durch den veränderten Hintergrund. Nicht? Weil wir natürlich auch immer sozusagen eine kontextabhängige Kontrastmessung machen zwischen Helligkeiten. Das können Sie auch gucken, solche Effekte kriegen Sie auch, wenn Sie den Kontrast zum Beispiel bei Ihrem Bildschirm ganz stark einstellen. Nicht? Plötzlich hat der Klaus Kleber so ganz funkelnde Katzenaugen und so. Nicht? Kann ich in Wirklichkeit nicht, aber das ist der Hintergrund, dass es ihn entsprechend erscheinen lässt. So, noch ganz kurz eine Übung. Oh, ich bin schon ziemlich vor lauter Plaudern ein bisschen über die Zeit, glaube ich. Zur Optik der Lüge. Also, ich sagte, Lüge ist Betrug mit sprachlichen Mitteln und ein Bild kann natürlich auch lügen, indem es sozusagen mit visuellen Mitteln lügt und uns etwas anderes glauben macht, als eigentlich das Bild zeigt. Die Linguistik der Lüge sagt, wir müssen den Kontext instrumentalisieren, dann kriegen wir eigentlich alles hin. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus dem Textbereich. Ein Priester möchte ein Stück Schinken schmuggeln. Im Schweizer Zoll, in der Zeit, als der Zoll noch kontrolliert hat. Er schiebt ihn zwischen sich und dem Fahrersitz, fährt vor, der Schweizer Zollbeamte fragt, haben Sie was zu verzollen? Dann sagt er, ja. Ja, was denn? Ja, mein Schinken. Ja, wo haben Sie denn? Ja, ich sitze drauf. Zöllner lacht und gibt ihm frei und sagt, tschüss. So, hat er jetzt gelogen oder nicht? Er hat natürlich nicht gelogen durch die Aussage, er hat gelogen durch das Arrangement, in dem die Aussage so interpretiert werden muss. Er hat sozusagen den Kontext verbogen. Und genau das ist es, die Instrumentalisierung des Kontextes. Das ist das, womit bei Bildern am meisten gelogen wird. Oder Fehlinterpretationen passieren natürlich vielleicht auch durch Schlamperei. Nicht? Und wenn die sagen, sag bitte die Wahrheit, oh, also wenn du mir etwas sagst und etwas behauptest, dann möchte ich den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung thematisieren können und das muss nachprüfbar sein. Und wenn du mir etwas versprichst, dann musst du dein Versprechen halten. Und wenn du mir drohst, dann muss hinter der Drohung auch eine wahre Sanktionsmöglichkeit sein. Also sozusagen, das muss stimmen, sagt die Wahrheit. Was heißt es hier? zeigt die Wahrheit. Ja? Ich glaube, das haben wir noch nicht so ganz durchdacht, auch in der Sprache und in der Bildphilosophie. Diese Zeigeakte, was sind sozusagen die Voraussetzungen für das Gelingen solcher Zeigeakte? Ja, Sie sehen, das ist jetzt so ein vergleichsweise abstraktes Niveau, aber als Philosoph darf man das ja mal machen. Man kann sagen, okay, das, was wir aus den Texten kennen, aus der Rezeption von Texten, können wir natürlich auch auf die Bilder anwenden und sagen, wann sind Zeigeakte wahr? Ja? Wann ist die Behauptung, was da gezeigt wird, wann ist die wahr? Kann ich die prüfen? Und dann kommt es natürlich darauf an, was ich für einen Wahrheitsbegriff habe, ob ich das Korrespondenzprinzip nehme, das Kohärenzprinzip oder Utilität heißt. Korrespondenz würde heißen Übereinstimmung von Satz und Tatsache. Das würde beim Bild heißen die Übereinstimmung von dem, was das Bild zeigt und das, was das, also das von dem, was das Bild zeigt und von dem, was das Bild zeigt. Ja. Die Kohärenztheorie würde bedeuten, ja, das muss innerlich zusammenhängen. Das kann ein fiktiver Gegenstand sein, aber es muss innerlich zusammenhängen, es muss irgendwo stimmen. Und die Utilitätstheorie der Wahrheit würde sagen, ja, das ist etwa so der Begriff der Pravda. Das heißt ja auch im Russischen Wahrheit, das ist aber ein byzantinisch gefasster Wahrheitsbegriff, der eben sagt, Wahrheit ist das, was nützlich ist, was in der Geschichte und in der konkreten Situation nützlich ist. Das widerspricht etwa dem westlichen Wahrheitsbegriff des Korrespondenzprinzips, also Übereinstimmung von Satz und Tatsache. Das Problem ist nur immer, es ist manchmal ein bisschen schwierig, selbst in der Wissenschaft herauszukriegen, was Tatsache ist. So, also das hängt natürlich auch von diesen Wahrheitsbegriffen ab. Und die Retuschierung von solchen politischen Bildern sind natürlich einem utilitaristischen Wahrheitsbegriff verbunden oder verpflichtet, weil sie sagen, ja, ich zeige nur das, was nützt oder was die Leute glauben sollen oder was sie sehen sollen und nicht das, was unanständig ist. Deshalb kopiere ich die, retuschiere ich die Frauen aus dem israelischen Kabinett heraus. Das ist ja wirklich passiert, das ist ja kein Witz. Das wäre dieser Begriff. Bei Kohärenz, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, und bei der Korrespondenz zeigt das Bild tatsächlich, das ist es dokumentarisch oder ist es nur illustrativ? Und ich denke, das Pressegesetz ist immer noch einem gewissen Korrespondenzbegriff der Wahrheit verpflichtet. Also, dass ich auch Fakten feststellen kann und das, was gesagt wird oder was gezeigt wird. Wenn ich etwas zeigen möchte, wer Bilder zeigen möchte, möchte etwas. Der Betrachter soll glauben, was gezeigt wird, und da gibt es verschiedene vertrauensbildende Indikatoren, die sind außerhalb des Bildes, innerhalb des Bildes, und bei Grafiken sind es natürlich die Abstraktion, Widerspruchsfreiheit, Einheitlichkeit, da kann man eine ganze Menge sozusagen auch theoretisch dazu nennen. Ich möchte das ein bisschen abkürzen und möchte Ihnen noch ein letztes Beispiel zeigen, wo es sozusagen nicht ganz kohärent ist, nicht? Also wie viel Beine hat dieser gute Elefant jetzt, das ist natürlich ein optischer Trick. Und Sie kennen das natürlich auch, dieses berühmte Escher-Dreieck oder Penrose-Dreieck, was ursprünglich von einem holländischen Künstler 1932 zum ersten Mal gemalt worden ist. Dieses YouTube, da können Sie auch gucken, wir haben jetzt kein Netz, dieses YouTube, da können Sie auch gucken, wie man sowas tatsächlich auch malen kann. Und dann sehen Sie, dass das innerlich nicht ganz konsistent ist, wenn Sie von der oberen Ecke, also die obere Ecke gehen, die Spitze nehmen und runtergehen, da stimmt es noch. Und wenn Sie dann nach rechts gehen, dann stimmt es da nicht. Ja? Wenn Sie von der rechten unteren Ecke hochgehen zur oberen Ecke, stimmt es auch noch. Und wenn Sie dann auf die linke untere Ecke gehen, stimmt es wieder nicht, nicht. Also Sie kommen immer zweimal durch und dann klemmt es. Dann kommt eine Inkonsistenz. Es ist übrigens ganz schön raffiniert, genau zu zeigen, wo diese Inkonsistenz liegt. Es gibt natürlich auch in mathematischen Kabinetten, kann man dann solche Gebilde sehen, die können sie entsprechend drehen, dann sehen die genauso aus. Und wenn man sie auseinanderdreht, dann sieht man, wo sozusagen der Schwindel bei der Geschichte liegt. Letztes Bild für heute Abend. Die Zusammensetzung dieses Bild, was eigentlich eine Ikone des Ersten Weltkrieges ist und was eigentlich als Dokumentation uns immer verkauft worden ist, ist aus 12 Negativen zusammengesetzt. So viel kann ja auf einem Bild gar nicht passieren, das ist ein Schlachtengemälde, das Ding. Ne? Da kann ich Ihnen nur empfehlen, Bildlegenden, Fotos machen Politik von Hans Becker von Sölden, im Ares Verlag 2013 erschienen. Da können Sie auch ein bisschen nachlesen, wie die Bilder lügen gelernt haben. Ja, das war's. Und bevor Sie jetzt bei dieser PowerPoint-Kultur auch einschlafen, mache ich jetzt Schluss und mache sozusagen letzte Animation den Vorhang zu und gebe die Diskussion frei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Kornwachs. Sie haben wieder Gelegenheit und das ganze Semester dann regelmäßig nach den Vorträgen Gelegenheit, den Referenten zu löchern, das anzumerken oder es besser zu wissen, wie auch immer. Ja, haben Sie schon Fragen? Sonst spielen wir hier noch ein bisschen Ping-Pong vorne.
Sie können auch ein Bild zeigen als Frage, wenn Sie das wollen.
Ich hatte...
Ja,
ob Herr Kornwachs den Bildern generell noch glauben kann. Ich wiederhole die Fragen immer, damit wir die nachher auf dem Tonband haben.
Habe ich jetzt tiefes Misstrauen in alle Ihre Herzen gesät? Das ist auch ein bisschen meine Agenda gewesen. Man muss schon sehr misstrauisch sein. Also ich denke, man kann sich, ja, selbst im Spiegel passiert das ja nicht. Also die geben in dem Spiegelartikel auch zu, dass sie selbst auch solche vertriebenen Bilder benutzt haben, die sich dann nicht als authentisch oder aus anderer Zeit genommen herausgestellt haben. Es ist oft auch Schlamperei. Es ist nicht immer bewusster Betrug. Im politischen Bereich muss man aufpassen. Also wenn Sie halt sozusagen jetzt ein Magazin haben, wo Sie wissen, das ist in gewisser Weise auch ein Kampfblatt für eine ganz bestimmte politische Richtung, egal ob Sie die jetzt teilen oder nicht, da ist, glaube ich, immer ein bisschen Vorsicht angesagt. Es ist immer auch vorsichtig angesagt, wenn sozusagen die Intention ist, jemanden überzeugen zu wollen. Also das heißt in der Werbung. Und ich habe Ihnen ja ein paar Beispiele genannt bei den Geschäftsberichten, da muss man wirklich sehr genau aufpassen, weil da sind manchmal einfach so versteckte Lügen drin. Da kann man aber etwas dagegen tun, indem man eben die Leute zwingt, durch Zertifizierung diese Darstellungen zu vereinheitlichen. Und da ist auch eine Bewegung, die das auch macht, und große Firmen haben sich mittlerweile dem auch angeschlossen. Also diese Vereinheitlichung wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Dann ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass mal was passiert, aber es vermindert eben die Möglichkeit des ganz plumpen Betrugs und ja, ist natürlich auch sozusagen eine vertrauensbildende Maßnahme. Also ganz, verstehen Sie, wenn Sie alles anzweifeln, das hat schon Descartes gewusst, dann müssen Sie auch den Zweifel anzweifeln und dann können Sie nicht mehr denken, auch nicht mehr arbeiten. Also ich denke, ohne ein Mindestmaß an Vertrauen kommt man nicht aus, aber wenn man merkt, dass man betrupst wird, dann sollte man vorsichtig sein. Es sei nicht tit for tat, nicht? Also zuerst mal Vertrauen entgegenbringen, aber wenn der andere einen betrügt, dann sollte man beginnen, vorsichtig zu sein. Nicht? Also, da gilt es auch hier, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, nicht, auch wenn er nachher die Wahrheit zeigt oder zeigen will.
Ja. Bei diesen Grafiken, zum Beispiel diese Passagierzahlen, die Sie da gezeigt haben, da haben Sie ja so ein bisschen erzählt, dass die Grafik täuscht, ein falsches Ergebnis sozusagen suggeriert oder irgendwas übersteigert. Würden Sie damit auch sagen, dass Grafik oder Bildwirkung mehr bewirkt als der Text, der ja auch in dem Bild drin ist, die eigentlich gar nichts
hat? Und unter Umständen schon. Ich versuche es, dass wir das auf dem Band haben. Ja. Also, die Frage zusammengefasst ist, wird die Bildwirkung eventuell mit der Textwirkung kombiniert, dann noch übersteigert, richtig? Okay, gibt es da eine Differenz
zwischen Bild und Textwirkung? Beobachten Sie sich selbst, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen. Sie gucken immer zuerst auf die grafische Darstellung. Und wenn Sie die grafische Darstellung interessiert, dann beginnen Sie den Text zu lesen. Dann haben Sie aber das Bild von der grafischen Darstellung schon im Kopf. Ja? Also diese Proportion 2/3 zu 1/3, was eigentlich, wenn man es richtig verlängern würde, eben nur 6,5 oder 6,9% sind. Ja? Wenn Sie dann den Text aufmerksam lesen und da ist sozusagen noch eine Korrektur drin oder wird es noch mal erläutert, ja, dann korrigieren Sie unter Umständen Ihren Eindruck. Aber der visuelle Eindruck ist immer der primäre. Da gucken Sie immer zuerst drauf.
Die Frage ist, was Sie mit den Wirkungen meinen. Ja? Ist es die Erstwirkung sozusagen in der ersten Anschauung oder ist es etwas, was sich längerfristig abspeichert? Wenn Sie das untersuchen, dann wissen wir, dass Bildwirkung, Textwirkung zuerst mal übersteigert, aber langfristig gesehen die Bild-Text-Kombination am ehesten memoriert wird. Also durch die Kombination von beiden wird im Grunde ein längerfristiger Abspeichervorgang sozusagen initiiert im Unterschied zu den einzelnen Elementen.
Man könnte es auch so sagen, die ganz groben Übertreibungen haben kurze Beine.
Sehr interessant. Ich habe am meisten Bilder von den Kriegsschauplätzen, die gefälscht sind. Denn die bilden ja Meinung zu den verschiedenen Verhältnissen und halten auch die Stimmung entsprechend auf. Und sind eigentlich die Autoren nicht nur verpflichtet, das irgendwann mal, aber nicht irgendwann, sondern ziemlich schnell zu korrigieren?
Sind die Bildautoren verpflichtet, wenn falsche Informationen vermittelt werden, zum Beispiel bei Kriegsbildern, das zu korrigieren?
Müssten sie, ja. Ich denke, das ist auch presserechtlich so geboten.
Ja, da spielen zwei Sachen zusammen. In Deutschland gibt es neben den presserechtlichen Bestimmungen einen sogenannten Pressekodex des Deutschen Presserates. Das ist eine Selbstverpflichtung der deutschen Medienlandschaft, ne, auf bestimmte, wenn Sie so wollen, auf eine Ständeethik. Ethiken haben immer den Nachteil, dass Verstöße nicht zwingend sanktioniert werden können. Die Medien in Deutschland haben sich verpflichtet, Rügen des Deutschen Presserates bei Falschdarstellung beispielsweise zu veröffentlichen, einschließlich Bild-Zeitung. Also das reicht relativ weit. Jetzt kann man natürlich als geborener Skeptiker sagen, naja, was soll's, ja, wenn die eine Richtigstellung dann bringen, die Nachricht ist ja schon in der Welt und so weiter und das hindert die nicht unbedingt. Ja, gleichwohl sollte man da vielleicht, um den Medien auch mal Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, anmerken, das ist einer der wenigen Berufsstände überhaupt in Deutschland, der sich eine Ständeethik gegeben hat und auch ein Instrument geschaffen hat, gewisse Sanktionierungen von Widerstößen gegen diese Ethik dann doch auszusprechen. Das finden Sie in sehr wenigen anderen Bereichen. Ist ja schon mal was.
Die Ingenieure haben das auch.
Na, dann. Bitte, Ihre Frage.
Also, ich beginne mich zu fragen nach dem Vortrag, woher beziehen Sie eigentlich die Motivation, darüber zu referieren? Denn wir werden ja im praktischen Leben andauernd sinnlich betrogen. Gehen in den Supermarkt, in die Fleischabteilung, dort kriegen die Verkäufer plötzlich hellrote Arme, weil da rot ist nicht gemacht wird. Warum? Weil der Käufer eben annimmt, wenn der rote Fleisch ist, ist es frisch. Kaufe ein neues Auto, Riegel, Leder. Nichts Leder drin, das ist Plastik, das ist durchblendend, das ist Spray, das ist das Fleisch, das Fleisch reingehaucht worden. Wo man hingeht, wenn Geld gemacht wird, wird betrogen. Und warum soll es bei Bildern nicht auch sein?
Also warum? Sie sagen, die Manipulation ist doch überall, also letztendlich auch die Bilder kein Sonderfall, also warum überhaupt darüber reden? Ich könnte jetzt etwas banal sagen, naja, ich habe das Thema für die Vortragsreihe so gewählt, aber das ist nicht die Antwort, die Sie haben wollen, schätze ich mal.
Ich versuche mal die Antwort zu geben, vielleicht nicht die Sie haben wollen, aber ich versuche Ihre Frage zu beantworten. Was ist die Motivation? Die Motivation ist, wenn Sie einen Text lesen, lassen wir mal das Arrangement von der Werbung im Supermarkt weg, das ist eine Inszenierung, das ist klar. Aber wenn Sie einen Text lesen, und es kommt darauf an, was das für eine Textsorte ist, dann haben Sie eine bestimmte Vertrauensvoreinstellung. Was weiß ich, wenn Sie einen wissenschaftlichen Text lesen, trauen Sie dem wahrscheinlich wesentlich mehr, weil sie sagen, das kommt von einer Institution, das ist entsprechend sanktioniert und so. Das wird schon stimmen, obwohl natürlich Leute können sich auch irren, aber die korrigieren das dann auch wieder. Sozusagen, da gibt es ja so Selbstkorrektur-Einrichtungen in der Wissenschaft und so. Dem kann man in gewisser Weise vertrauen, diesem Text. Und bei den Bildern, bei den Grafiken oder sowas, ja, könnte man ja auch vertrauen, wenn das da also so sauber läuft. Gibt ja auch Betrug in den Wissenschaften, hat es auch gegeben. Aber wenn Sie ein Bild sehen, einfach so, dann haben Sie zunächst mal einen überwältigenden Blick und der psychologisch erste Moment ist natürlich der, wenn Sie einen visuellen Eindruck haben, das auch für das zu halten, was es wiedergibt. Wenn das nicht gerade ein abstraktes Bild ist, sondern ein gegenständliches Bild. Ja. Sie sehen einen Fuß oder Sie sehen irgendein Trümmergrundstück oder Sie sehen irgendwelche Boote, die da schwimmen oder was wir halt so an den Zeitungen sehen. Da haben Sie zunächst mal den Eindruck, die geben das da wieder. Das Misstrauen kommt ja erst später, wenn man merkt, dass sozusagen diese Bilder für einen ganz bestimmten Zweck sozusagen dahingestellt werden oder gefälscht werden oder aus dem Kontext rausgerissen werden oder so. Das heißt, dass sie dann anfangen zu zweifeln, kommt ja erst in der zweiten oder im dritten Schritt. Deshalb, weil Bilder ebenso suggestiv sind, die Kraft und Macht der Bilder. Ja? Man sieht es sofort. Ja, und wir sind ein Augentier, wir sind das, was uns an Informationen über die Ohren reinkommt, ist vielleicht am Promille dessen, was wir an Informationen über die Augen bekommen. Wir sind Augentiere. Das Riechen lassen wir mal ganz weg. Ne? Mhm. Vor allem wegen Leder, das ist wirklich sekundär. Und darüber läuft natürlich auch sozusagen unsere Orientierung über die Welt, was wir sehen. Wenn wir Bilder sehen, die repräsentativ für etwas stehen sollen, was jetzt irgendwo anders ist, was ich nicht in Wirklichkeit sehen kann, aber wovon ich mir ein Bild mache, dann hat es auch diesen überwältigenden ersten Eindruck, so ist es. Der Zweifel kommt erst im zweiten oder im dritten Schritt. Und das ist der Grund, weshalb man sich auch philosophisch mit Bildern beschäftigt, weil natürlich die Suggestivkraft von Bildern viel, viel größer ist als ein Text.
Die Musik beispielsweise auch.
Ja, Musik ist nochmal, ja, das ist abendfüllend. Vielleicht machst du mal eine Ringvorlesung über Musik, da sage ich dann
ja,
auch was.
Ja, sehr gerne. Ich würde zum Beispiel dem widersprechen, dass das, was wir hören, weniger kräftig ist. Ich weiß zum Beispiel gerade, wie weit ich nach hinten gehen kann. Nicht, weil ich den Raum jetzt so total abgespeichert habe oder weil ich es angeguckt habe, sondern weil ich es höre. Unsere Raumorientierung läuft sehr stark über die Akustik, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das heißt, vielleicht noch eine Antwort des Organisators auf Ihre Frage, warum denn überhaupt noch darüber reden. Ich teile Ihren Skeptizismus, merke aber auch, dass ich noch einen Rest an romantischem Aufklärungsideal in mir trage und glaube, dass das vielleicht im Studium Generale ein Ansatz sein kann, manchmal Dinge etwas bewusster zu machen, die in unseren ganzen, jetzt spöttisch gesagt, fachidiotischen Diskussionen, die wir natürlich führen müssen mit den Studenten, dann doch untergehen. In dem Vortrag wurden die Bilder gezeigt, wie ein Farbbalken sich verändert durch den Hintergrund. Das ist etwas, was ein Bauhauskünstler, Josef Albers, ganz intensiv untersucht hat. Den lege ich Ihnen sehr ans Herz, wenn Sie sich mit der Wirkung von Bildern beschäftigen mögen. Und von Albers gibt es einen schönen Satz, der da sagt, nur der Schein trügt nicht. Vielleicht prüfen wir das in der nächsten Woche wieder. Da wird sich Francesca Vidal mit politischer Kommunikation und den Bildern und ihrer Wirkung in der politischen Kommunikation beschäftigen. Ich freue mich, wenn Sie da wieder auftauchen. Herzlichen Dank, Herr Kornwachs. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.
Schönen Abend.